Sehr geehrter Dr. Pförtner, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich für Einladung und freundliche Begrüßung. Ich erinnere mich in der Tat daran, dass ich nicht zum ersten Mal in Ihren Reihen bin. Ich habe vorsichtshalber nicht nachgelesen, was ich damals gesagt habe. Das macht mich unabhängiger. Ich weiß sehr wohl, dass ich an einem Platz bin, in dem zum einen, Saal 98 sagt das ja, durchaus ein beachtenswertes bürgerschaftliches Engagement Menschen in einer respektablen, sehr respektablen Zahl dazu bringt, sich mit politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Bemerkungen insofern etwas dazu beitragen kann, zu versuchen, aus der Perspektive desjenigen, der lange politische Verantwortung getragen hat und das ja nicht los wird und auch gar nicht loswerden will, denn ich habe es sehr gerne gemacht, und mit dem Blickwinkel, ohne Sie mit Einzelheiten von Unternehmenspolitik zu quälen, die mir heute ermöglicht ist, einfach einige Gedanken, über die man diskutieren kann, dazu beizutragen, was passiert da eigentlich in diesem Land um uns herum, nicht vollständig, sondern stichwortartig, an einigen Punkten, die mir wichtig sind, die nicht die allein richtigen sein müssen, zu beschreiben, was ich glaube, was wichtig wäre, was wir im Kopf behalten und in die Diskussion einbringen, wenn wir über die Zukunft unseres Landes sprechen. Wieder angeknüpft 2004 und im Redetitel der Reformen beschrieben, sollte man vielleicht in Erinnerung haben, dass damals Reden von Politikern relativ häufig damit anfingen zu erklären, dass wenn wir die Rolle der Lokomotive der Wirtschaft Europas als Deutsche spielen wollen und müssen, dass es dann eine ungewöhnliche Art der Aufstellung sei, dass die Lokomotive als letzter Wagen in der wirtschaftlichen Entwicklung anhängt. Das war nämlich die Situation des Jahres 2004. Wir waren, was die wirtschaftliche Entwicklung im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anging, im hinteren Teil und keineswegs vorne. Davon war manches Konjunktur, aber es war sicherlich auch strukturelle Fragen dabei. Ich sage das, weil ich glaube, dass gerade auch in der Diskussion mit anderen Ländern Europas, mit denen wir im Augenblick manchmal ja wirklich schwierige Debatten haben, es zu den wichtigen Botschaften gehört, dass es offenbar möglich ist, solche Zustände zu verändern. Nicht in Monaten, vielleicht manchmal sogar nicht in Jahren, aber in der Dimension, die wir jetzt immerhin vor uns haben oder hinter uns haben, eines Jahrzehnts, sichtbar. Vielleicht werden dort manche einwenden, dass es Dinge gibt, bei denen die Sorge besteht, dass sie irreversibel sind, auch an Strukturunterschieden. Und Sie werden an meinen Bemerkungen feststellen, dass ich dem nicht vollständig widerspreche, weil in der Tat ich glaube, dass sich in diesen 10 Jahren in der Entwicklung auf dem europäischen Kontinent Dinge verändert haben, die die Deutschen im Augenblick sehr gelassen machen. Für die meisten Deutschen findet die Krise, die wir in der Weltwirtschaft und europäischen Wirtschaft haben, ausschließlich in Zeitungen und Nachrichtensendungen statt, wenn sie von dieser Information Gebrauch machen. Und dass diese Tatsache eine Menge von Herausforderungen mit sich bringt. Über die will ich eigentlich sprechen, nämlich über die Frage, was ist dieser Unterschied? Über die Frage, was könnte dazu geführt haben, dass er entstanden ist? Und über 1, 2 Punkte, die mir wichtig erscheinen, wenn man darüber sprechen will, wo die Gefahren liegen. Deutschland ist es jedenfalls im journalistischen Bereich berufsschädlich, wenn man eine Sache am Ende lobt. Man muss schaffen, einen negativen Ausblick hinzubekommen. dem werde ich am Ende nicht folgen, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht darüber reden darf, dass es Elemente gibt, auf die man aufpassen muss. Und ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, dass Aufpassen nicht heißt, die da in der Politik, sondern durchaus die auch, aber auch wir, die Menschen mit ihren eigenen Köpfen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen in einer demokratischen Gesellschaft. Aber nochmal vielleicht an den Anfang. Hier sind wirtschaftliche Daten von Dr. Walter Pförtner ja schon genannt worden. Wir sind im Augenblick ein Ausnahmeland, jedenfalls in Europa. In Wahrheit auch gegenüber unseren amerikanischen Kollegen, die meinen, wir müssten noch ausnahmemäßiger sein, damit es ihnen besser ginge. Und das ist wieder ein Konsens, den alle um uns herum teilen, die letzten Endes der Auffassung sind, dass ihre Abhängigkeit von Deutschland so groß geworden ist, dass sie ohne das aktive Verhalten Deutschlands keine eigene Chance haben, sich wieder in eine bessere Entwicklung zu begeben. Woran liegt das? Denn das kann ja nicht konjunkturell sein. Und in der Tat, wenn man dort nachschaut, deshalb ja auch die Überschrift und der Titel dessen, unter die ich meine Bemerkungen stellen wollte, wenn man sich anschaut, wovon leben wir, dann ist es der Bundesrepublik Deutschland in diesen letzten 10 Jahren, wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren, wenn man die Anfänge mitnimmt, gelungen, das, was an Bruttowertschöpfung durch industrielles Wertschöpfen geschieht, in einem prozentualen Anteil zum Gesamteinkommen zu halten, wie es in den Wohlstandsjahren der 60er und 70er Jahren für alle, die an diesem Wohlstand in ganz Europa teilgenommen haben, üblich war. Also das Wichtigste, was wir verändert haben, ist, dass wir uns nicht verändert haben. Denn alle anderen haben aus unterschiedlichen Gründen diesen Zustand nie geschaffen oder verloren. Nie geschaffen, ein Land wie Spanien, das über die Diktatur und die wirtschaftlichen Verwerfungen erst zu einem späten Zeitpunkt und dann sehr stark subventioniert überhaupt eine Chance hatte, geringe Formen von Industrie aufzubauen im Vergleich zu dem, was wir kannten, was in dieser Region niemand beschreiben muss, weil man es hier eben als ein Jahrhundertwerk sichtbar immer erleben konnte und ja in allen Veränderungen und strukturellen Verwerfungen, die Sie in dieser Region erlebt haben, immer noch jeden Tag sehen kann, was an Stärke und Kraft hier ist, auch in dieser Stadt. Andere Länder wie Großbritannien haben sich halb bewusst entschieden, auf die neue Karte der Dienstleistung in einer Weise zu setzen, dass mit dem Finanzplatz Frankfurt man eben glaubte, dass wenn man 30-40% der gesamten Wertschöpfung des Landes über die Finanzindustrie ziehen kann, man dann auf andere Faktoren, die angefochten waren, verzichten kann und sie niemand gehalten hat. Und vielleicht Länder dazwischen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder Frankreich, die eigentlich ohne so ganz präzise politische Entscheidungen in Wahrheit einen Teil dieser Wertschöpfung verloren haben. Heißt heute, wenn, nehmen Sie, wie die Zahlen auch immer sein mögen, denn allein die statistische Berechnung von Wertschöpfungsanteilen von Industrie und Dienstleistungen sind schon, wenn man die statistischen Experten von Amerika und Europa miteinander zusammenbringt, ein Gegenstand heftiger Diskussion. Aber feststeht, wir liegen immer noch irgendwo, ob es 25 oder 28% sind, dahingestellt, der Bruttowertschöpfung aus industrieller Leistung. Unsere Nachbarn Großbritannien und Frankreich irgendwo bei der Hälfte, ob 11, 13 oder 14, sei egal. Und die Amerikaner wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber auch signifikant unter dem, was in Deutschland aus industrieller Leistung entsteht. Solange alles gut geht, ist das vergleichsweise unproblematisch, weil in wenig krisenhaften Zeiten vom gegenseitigen Haareschneiden eine ganze Menge Leute leben können. In dem Augenblick, in dem Krisen gegenfinanziert werden müssen, in denen Werte verloren gehen und damit neu geschaffen werden müssen, also Austauschverhältnisse anders entstehen, in dem durch Arbeit Wertvermehrung das entscheidende Kriterium ist, muss ich Veredelungsstufen haben, indem ich mit meiner Hände Arbeit erhebliche Veränderungen des Wertes von dem, was ich in die Hand nehme und an andere weitergebe, schaffe. Das ist industrielle Produktion. Und das kann Dienstleistung jedenfalls keineswegs immer. Also Apple kann das, aber keineswegs immer als Regel für sich in Anspruch nehmen. Und die Gefährlichkeit, dass es von einem auf den anderen Tag weg ist, Finanzindustrie, ist deutlich größer als in der Industrie. Und aus dieser Kombination ist unser Vorsprung entstanden. Wir sind wirtschaftlich stabiler. Was heißt das? Das heißt, dass die Menschen, die hier in diesem Land leben, nach wie vor mit ihrer industriellen Produktion Arbeit haben, die in den Dienstleistungsbereichen verloren gegangen ist. Übrigens nebenbei und nicht Hauptteil der Debatte, amerikanischen Kollegen haben in den letzten Jahren sehr viel darüber nachgedacht, warum ihre Einkommensscheren so auseinandergehen. Und auch dort hat sich herausgestellt, eine der Folgen ist die zunehmende Hinwendung zur Dienstleistung, in der es relativ wenige extrem gut bezahlte Tätigkeiten und relativ viele vergleichsweise schwach bezahlte Tätigkeiten gibt. Währenddem der klassische Industriearbeiter, auch der Arbeiter bei Ford, Chrysler oder General Motors oder wo er immer ist, zum gut verdienenden Mittelstand gehört. Also die Deindustrialisierung eines Landes geht einher mit einem Rückgang des Mittelstands und einer Polarisierung der Einkommensschichten oben und unten. Sicherlich ist in Deutschland in den letzten Jahren auch hinzugekommen, dass die internationalen Märkte mit dem, was wir mit Made in Germany verbinden, sehr positive Emotionen. Unser China-Geschäft als Deutsche ist nicht nur Qualität, weil jedenfalls gelegentlich könnte es auch irgendwo anders ein Auto hergestellt geben, das einige Zeit fährt. Aber wenn ein sich entwickelnder chinesischer Mittelstand dem Nachbarn mitteilen will, dass sie an einer bestimmten Stelle angekommen sind, ist das vor die Türstellen eines deutschen Markenproduktes eine der geübtesten Kommunikationsformen. Das muss man dann auch liefern können. Dann haben wir es. Aber es ist die Kombination aus Tradition, Image auf der einen Seite, Qualität und Lieferfähigkeit auf der anderen Seite. Und deshalb sind trotz der Veränderung der Märkte auch in Europa um uns herum beim insgesamt Wachsen des Weltmarktes aufgrund der asiatischen Entwicklung diejenigen, die so etwas anzubieten haben, ökonomisch im Vorteil und diejenigen, die auf die Dienstleistung, an der man das selten sehen kann, zurückgeworfen sind, im ökonomischen Nachteil. Und zwar in einer Form, die schwierig ist, weil sie bedeutet, dass derjenige, der in der Dienstleistung ist, dem konjunkturellen Zyklus, wenn keiner mehr was haben will in Europa, besonders dramatisch unterworfen ist, während eben derjenige, der dann etwas international anbieten kann, relativ unabhängig von diesem Zyklus wird. Und das ist das, was Sie im Augenblick sehen. Das ist die deutsche Situation. Das ist eine Situation, in der wir trotz aller Währungsschwierigkeiten, trotz aller Debatten über Haushalt, trotz aller Probleme, die wir im eigenen Land haben, uns ein Stück unabhängiger machen konnten von der Konjunktur durch die Kraft, keine Arbeitslosigkeit. Und das unterstützt und parallel begleitet wird dadurch, dass unsere Fähigkeit, Produkte, die wir herstellen und an denen wir Wertschöpfung haben, besonders gut international mit dem Wachstum der asiatischen Märkte verbunden werden konnten. Das Problem unserer Nachbarn ist, das können sie nicht kopieren. Weil ihnen ist die Basis für diesen Wettbewerb zunächst einmal verloren gegangen. Und wenn Sie die Psyche unserer Nachbarn verstehen wollen, dann müssen Sie sich gelegentlich diese Frage vor Augen legen, dass auch Menschen, die ob in Politik oder Wirtschaft unserer Nachbarländer sind, nicht gefragt sind, ob sie mit Konjunktursteuerungsmaßnahmen, mit ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger, in den Steuern, in den Zuwendungen und anderen Instrumenten, die man makroökonomisch anwenden kann, ein Problem haben, sondern ihnen fehlt die Basis. Nämlich die industrielle Produktion. Und eine der spannenden Fragen ist, wie um Himmels Willen ist das eigentlich passiert, dass es zu diesem Unterschied kam? Der ist für mich deshalb spannend, das habe ich Ihnen erzählt, weil er etwas darüber sagt, dass Politik nicht so plumpes Abarbeiten von Programmen und wirtschaftliches Verhalten, nicht so einfaches Ausnutzen von bestimmten Regeln ist. Denn es hat ja keiner in Deutschland beschlossen, wir erhalten die Industrie, Punkt. Ich gestehe, dass ich als Ministerpräsident die Bilanzpressekonferenzen meistens mit dem stabilen, führenden Anteil Hessens im Dienstleistungsbereich begründet habe. Immer hinzufügen, Gott sei Dank haben wir die Höchst AG und wir haben das größte Werk von Volkswagen in der Produktion und wir haben nach wie vor Opel und was auch immer. Aber eigentlich sozusagen das Image war immer mehr, bist du denn modern, dann musst du eigentlich über das andere reden. Die Hardcore-Variante war da mein Kollege Fischer, der gemeint hat, sozusagen im 100 Kilometer Umkreis einer Stadt dürfe es keinen Chemiebetrieb geben, was eine gewisse Folge für Chemiebetriebe in Hessen gehabt hätte. Also alle haben da irgendwie in der Politik nicht täglich gesagt, wir erhalten den Industrieanteil. Meine These ist, dass es zwei wesentliche Elemente, die politisch sind, gibt, die Deutschland dort privilegiert haben. Die beide beginnen mit M. Das eine lautet Mittelstand und das andere lautet Mitbestimmung. Mittelstand, der sehr gezielt politisch gefördert wird und wurde. Tatsache, dass Unternehmen, die sich international mit Bauen beschäftigt haben, ich ja inzwischen ein bisschen näher kenne, in Deutschland nicht besonders stark werden konnten, liegt an einer politischen Entscheidung zugunsten des Mittelstandes. Es gibt ja 18.000 Bauunternehmen, mittelständische Bauunternehmen. Es gibt aber keine großen internationalen Baukonzerne. In anderen Ländern wie Frankreich und Spanien gibt es internationale Baukonzerne, aber keine mittelständischen Bauunternehmen. Und das liegt an Vergaberegeln, Losgrößen, vielen anderen gesetzgeberischen Maßnahmen, die gezielt getroffen worden sind, um diesen Zustand einzurichten. Und der hat ja durchaus eine Menge von positiven Folgen. Er ist eine politische Entscheidung. Und diese Entscheidung für den Mittelstand bedeutet nicht nur kleine, sondern bedeutet viele, viele sehr erfolgreiche große Familienunternehmen mit internationalem Ruf. Ich komme jetzt von Stand meines Unternehmens auf der Hannover Messe, bin umgeben dort mit dem Stand mit großen in unserer Bundesrepublik Deutschland tätigen Familienunternehmen, die jeweils in ihrem Bereich absolute Weltmarktführer sind. Die haben aber nie den Gedanken gehabt, dass sie die Produktion in Deutschland beenden, ihr Wohnhaus vielleicht noch hier lassen und irgendwo auf der Welt ihr Unternehmen aufziehen, sondern die haben immer die Idee gehabt, auf der ganzen Welt ihr Unternehmen zu verankern, mit der Tatsache, dass wichtige Erfindungen hier gemacht werden, dass hier in der heimatlichen Region Arbeitsplätze bleiben, dass ihr Referenzbetrieb immer Deutschland ist. Ein internationaler Konzern kennt solche Kriterien kaum und schon gar nicht, wenn es nicht sein Heimatland ist. Und das Zweite, M, die Mitbestimmung, war die Parallele auf der Großunternehmensseite. Wenn Volkswagen ein Werk irgendwo auf der Welt errichten will, muss seinen Arbeitnehmern vorher erklären, dass sie die Beschäftigung für die deutschen Arbeitnehmer sichern. Das wird nicht immer bequem empfunden. Und verantworte ein mitbestimmtes Unternehmen, das sind nicht immer einfache Diskussionen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in dem VW-Werk in Hessen, mit dem ich mich lange zu beschäftigen hatte, heute die modernste Getriebeproduktion der Welt entstanden ist, weil wenn man es denn schon weitermachen musste, wollte man es ja trotzdem wirtschaftlich effizient machen. Daraus ist eben das beste Werk geworden, weil das zweitbeste hätte man in Deutschland finanziell nicht verantworten können. Das will aber auch keiner mehr woanders haben. Und damit sind an beiden Stellen durch Entscheidungen, die mit Rahmenbedingungen zu tun haben, Bedingungen entstanden, die es in einem Land wie Großbritannien nicht gibt. Und viele internationale Konzerne haben eben auch relativ schnell dann beschlossen, dass man dort nicht bleiben muss. Die Schwierigkeit, die daraus entsteht, ist, dass man solche Bedingungen, wie ich eingangs erwähnt habe, nicht nachträglich künstlich wiederherstellen kann. Was übrigens in den Wirtschaftskrisensituationen 2008 und 2009 eine spannende Frage war. Die Abwrackprämie mit all ihren marktwirtschaftlichen Risiken war ein Instrument, Zulieferbetriebe in Deutschland vor dem Konkurs zu bewahren, weil alle Beteiligten wussten, dass wenn die mal Konkurs gehen, sie irgendwo auf der Welt wahrscheinlich die Maschinen verkaufen können, aber nie mehr in Deutschland als Betriebe aufgemacht werden. Das gilt nach wie vor für uns. Ein Industriebetrieb, der Deutschland verlässt, kommt als Industriebetrieb tendenziell nicht wieder. Weil die Eintrittsbarrieren von hohen Löhnen, von schwierigen regulatorischen Bedingungen, komplizierten Märkten, die bestehen. Das heißt, es ist eine Kraft, die wir erhalten müssen. Und das bedeutet, dass die Nachbarn Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, wie sie sie wieder schaffen sollen. Wenn Christine Lagarde, als sie noch französische Finanzministerin war, irgendwann gesagt hat, die Deutschen sollen gefälligst anfangen, Inflation zu machen und aufhören zu arbeiten, dann war das ein freundlicher Hinweis darauf, dass man Wettbewerbsgleichheit über andere Bedingungen bitte wiederherstellen möge. Dass ihre parteipolitisch ja nicht gleichfarbigen Nachfolger mit einer solchen Geschwindigkeit weiter vor uns herrennen, ohne zu gucken, ob wir nachkommen, ist ungewöhnlich, weil das das Problem verschärft. Aber das Grundproblem, die Sorge, die Beteiligten sind, wie können wir uns entwickeln, ist eine der großen Risiken des europäischen Zusammenhalts. Der nach meiner Meinung nur dadurch zu beantworten ist, dass wir jedenfalls als Deutsche begreifen, dass wir dieses Privileg nicht werden schützen können, wenn wir nicht in einem gewissen Umfang versuchen, mit den Beteiligten so umzugehen, dass sie sich zwar in unsere Richtung bewegen, aber dass wir bei der Geschwindigkeit auch die Grenzen sehen müssen der Zumutbarkeit in anderen Ländern. Weil das sieht jeder von uns persönlich, denke ich, genauso. Wenn man in eine Ecke als Boxer gejagt wird, aus der es kein Ausgang mehr wird, beginnt man zu treten. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Beteiligten zum Ausgang bringen und nicht in die Ecke. Weil wir eben nicht über eine Konjunktursteuerung reden, sondern ein Problem, das unter massivsten Aufwendungen, wahrscheinlich mit einem Zeitbedarf von einem Jahrzehnt, bestenfalls wieder korrigierbar ist. Es ist heute unser Vorteil. Und es gibt viele Gründe anzunehmen, dass, wenn wir keine schweren Fehler machen, wir jedenfalls über eine vergleichsweise lange Zeit von diesem Vorteil profitieren können. Das ist der Teil, den ich aus meiner derzeitigen Wahrnehmung in der auch wirtschaftlichen, medialen Betrachtung vermisse. Wir haben eine Menge von Risiken. Wir können auch viele Gefahren haben, aber wir sind zunächst einmal im Augenblick in einer Situation, in der wir Stabilität, soziale Sicherheit, gesicherte Arbeitsentwicklung aufgrund von Bedingungen haben, die sich nicht kurzfristig, sondern nur mittel- und langfristig ändern können. Und wir sollten dieses Kapital nutzen. Zum Nutzen des Kapitals gehört als erstes wieder aufzupassen, dass man es nicht verspielt. Und deshalb würde ich gerne zwei Bemerkungen machen, die ich angekündigt habe, zu dem Thema der inneren Spannungen, bevor ich dann noch etwas über Europa sagen will. Ich glaube, es gibt zwei große Gefahren, die wir haben. Die eine ist sehr praktisch. Dr. Oelfvörtner hat es angesprochen. Die hat mit der Energiepolitik zu tun. Und die andere ist fast philosophisch. Sie hat mit unserer Mentalität zu tun. Wenn man aggressiv unsere derzeitige wirtschaftliche Vorrangstellung zerstören will, wenn man möglichst wenig Zeit dafür aufwenden will, dann ist die einzig brauchbare Möglichkeit eine falsche Energiepolitik. Wenn man das macht, kann man damit so effizient sein, dass man den wirtschaftlichen Erfolg auch kurzfristig stoppen kann. Die zweite längerfristige Wirkung ist, wenn wir aufhören, den Spaß an der Innovation in unserem eigenen Land zu leben. Und beide Risiken bestehen. Beide sind nach meiner Überzeugung beherrschbar, aber nur, wenn wir über sie reden und wenn wir sie zu einem vernünftigen Ergebnis führen. Was heißt das bei der Energiepolitik? Ich glaube, dass Deutschland ja eine ganz spannende Entwicklung hinter sich hat, weil der Souverän, also die Bürgerinnen und Bürger, die dieses Land tragen, wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren über kein Thema so intensiv politisch diskutiert hat wie über die Frage der Energiepolitik. Daraus sind kulturelle Veränderungen entstanden, daraus eine neue politische Gruppierung und Bewegung entstanden, daraus sind viele, viele Konsequenzen über die ganzen Jahre entstanden, auch Besorgnisse und Ängste, die bestätigt oder widerlegt wurden. Also wenn man die deutsche Bevölkerung als Bevölkerung insgesamt befragt, wie sie die Regelungen des Europäischen Stabilisierungsfonds für die Währung beurteilt, dann hat man eine große Gewissheit, dass zwischen 98% und 99% der Menschen definitiv nicht wissen, worüber sie reden. Bei der Energiepolitik und den Grundlagen darf man sagen, intensiver wird eine Bevölkerung, wenn es Demokratie gibt, sicher nie über eine Frage reden, auf die Straße gehen, sich wenden, befragt werden, Wahlen danach entscheiden, was in diesem Fall war. Und deshalb darf man denke ich auch sagen, nach dem Unfall von Fukushima war klar, dass in Deutschland völlig egal, was in anderen Teilen der Welt passiert, in Deutschland es keine demokratische Mehrheit mehr herzustellen gab für eine Fortsetzung einer Politik unter Einschluss von Stromproduktion durch Kernkraftwerke. Und ich glaube, dass es dort einen Punkt gibt. Sie wissen von mir, ich habe die friedliche Nutzung der Kernenergie immer vertreten. Und ich glaube, dass es dafür gute Gründe gab. Und ich habe jetzt auch nicht die Absicht, das zurückzunehmen. Aber ich finde, dass Respekt vor dem Souverän irgendwann bedeutet, dass die Politik entweder das macht, was die Leute wollen, oder sich ein anderes Volk sucht. Das ist vergleichsweise kompliziert. So, dass es einfach dafür spricht, dass man dann auch sagt, das ist jetzt eine Entscheidung. Deshalb wohl wissend, oder Sie einschätzen können, was ich mir auch vorstellen könnte und was ich in anderen Teilen der Welt sehe und in einem Unternehmen ja heute tätig bin, das selbst Komponenten für kerntechnische Anlagen herstellt und implementiert und wir das nicht für einen zurückgehenden Geschäftszweig halten im Augenblick, wenn wir die internationale Nachfrage ansehen. Aber in Deutschland ist es eine Entscheidung, die nun wirklich nicht irgendjemand im Hinterzimmer getroffen hat, sondern die Menschen wollen das. Gut, dann muss die Politik es leisten. Ist das machbar? Ja, das ist machbar. Es ist wahrscheinlich auch nur in wenigen Ländern der Welt machbar, weil zwei Dinge müssen dazukommen. Eine unglaubliche Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu managen. Complexity Management ist unsere Kernkompetenz. Also wenn das wo entstehen kann, dann kann das wahrscheinlich hier entstehen. Die zweite Bedingung ist, unser Wohlstand ermöglicht uns, für Energie ein bisschen mehr auszugeben als andere. Aber eben zwei Dinge müssen sein. Es muss am Ende funktionieren. Also Blackouts sind sozusagen nicht systemfähig. Und es muss wettbewerbsmäßig bezahlbar bleiben, weil wenn es die Grenze des Erträglichen überschreitet, führt es dazu, dass keiner mehr Strom braucht. Meine Sorge oder auch ein wenig sicher meine Kritik an dem, was nach der Entscheidung von Fukushima passiert ist, ist, dass den Bürgern Deutschlands, obwohl sie sehr bereit waren, dort zuzuhören und ja wussten, über was sie reden, der Eindruck erweckt worden ist, dass es diese Wende relativ problemlos und kostenlos gäbe. Und ich glaube, dass die Politik dort eine Chance verspielt hat, weil zu dem Zeitpunkt dieser Entscheidung wären die Menschen bereit gewesen, sich auch zu einer Last zu bekennen. Wenn ihnen aber angeboten wird, es ohne Last zu machen, ist die Zahl der freiwillig zur Selbstgeißelung Antretenden begrenzt. Und wenn Sie dann nachher merken, dass es anders gemeint wäre, haben Sie bei der Erregung darüber, dass es jetzt doch was kostet, die moralische Chance, sich über die falsche Information zu erregen. Und in der Lage sind wir jetzt. Alle schauen etwas verwundert, was dort passiert. Und die Politik wird nicht viel Zeit haben. Ich bin kein Illusionist. Ich weiß, dass wir jetzt eine Wahl haben in diesem Jahr und dass es in Demokratien üblich ist, vor Wahlen nichts zu entscheiden. Also wird es jetzt ein paar Tage dauern. Ich persönlich glaube, dass Parteien an Attraktivität gewinnen würden, wenn sie vor der Wahl ankündigen, was sie nach der Wahl entscheiden. Meine Sorge ist, dass das in den Parteien nicht so gesehen wird in dieser Frage. Weil die Sorge besteht, man müsse etwas korrigieren. Und ja, man muss etwas ganz Wichtiges korrigieren. Diese Energiewende kostet Geld. Ich belaste Sie überhaupt nicht mit Zahlen, aber eine sollten Sie vielleicht mitnehmen. Wenn man davon ausgeht, dass der Stromverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2030 stabil bleibt, also nicht mehr in Terawattstunden verbraucht wird, und die Planung der Bundesregierung und viele andere Institutionen annimmt, dass wir im Jahr 2030 die Hälfte davon regenerativ erzeugen wollen. 2010 10%, 2020 irgendwas dazwischen. Dann müssen Sie im Jahre 2030 im Verhältnis zu 2010 etwa 50% mehr Energieproduktionskapazität zur Verfügung stellen, um das zu ermöglichen. Weil regenerative Energie eben häufig nicht zur Verfügung steht und es ein Backup dahinter, also eine Sicherstellung geben muss. Das heißt, für die gleiche Menge Strom brauche ich 50% mehr Produktionskapazität, ob auf einem subventionierten Dach oder in einer gasbetriebenen Kraftwerk oder in einem Pumpspeicherwerk. Ich brauche die Kapazität. Und die kostet Geld. Im Augenblick besonders viel Geld, wenn ich sie auf dem privaten Dach installiere, aber auch dann, wenn ich daraus ein Gaskraftwerk mache. Und das bedeutet, ich muss 50% mehr Geld aufwenden, um die gleiche Menge Strom zu 50% regenerativ zu produzieren. Das ist systemisch. Jetzt kann man den Stromverbrauch senken, die Hoffnung auf Einsparung. Jetzt kann man die Produktionskosten pro Kilowattstunde Strom regenerativ und konventionell senken, um das weniger spannend zu machen. Also das ist jetzt kein Gesetz von Multiplikation. Aber das Prinzip, ich muss viel mehr Dinge bereitstellen, die Geld kosten als heute, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, ist unauflöslich. Und das kostet Geld. Und unser größtes Problem im Augenblick ist, dass es, wenn man Dinge einführt, die man noch nicht vollständig erfunden hat, sind sie besonders teuer. Und wenn man ganz schnell zum Ziel will, führt man besonders viele Dinge ein, die, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, billiger bekommen könnte. Das ist mein Problem mit den Dingern auf den Dächern. Die waren also ein Zwischenschritt der Solartechnik, die wir brauchen, gut. Dafür musste der Staat sie nach meiner Ansicht auch subventionieren. Mein alter guter Freund Christian Nienhaus zucken, darüber haben wir schon im Bundesvorstand der Jungen Union gestritten, was man subventionieren darf oder nicht, aber das muss man wahrscheinlich. Nur wenn Sie die Subvention zur Regel machen, dann produzieren Sie eben Milliardengräber. Und wenn Sie das für 20 Jahre in der Zukunft festschreiben, vergehen Sie sich an Ihren Kindern. Weil das Einzige, was ich heute sehe, ist, die Photovoltaik wird zunehmen. Deutschland wird auch ein Land werden, das Photovoltaik nutzt. Nur in meinen Baulaboren reden wir über andere Technologien als das, was da aufs Dach geschraubt wird. Wir reden über organische Möglichkeiten, Strom aufzunehmen, indem ich durchsichtige Flüssigkeiten auf Hauswände streiche, für Centbeträge pro Quadratmeter, die logischerweise nicht ganz so viel Strom aufnehmen, aber auf 100-mal so viel Fläche verbreitet sind und dann immer noch ein Hundertstel von dem kosten, was wir da aufs Dach schrauben. Meine Sorge ist, dass in 20 Jahren alle Bürger wissen, dass sie mit jeder Zerstörung einer Photovoltaikanlage des deutschen Denkmalschutzes auf irgendeinem Dach ihren Strompreis mindern. Das ist meine Sorge. Nicht die Frage, dass wir in Photovoltaik gehen, sondern dass wir einfach mit Hochgeschwindigkeit über das Ziel hinausschießen. Und das muss man schnell beenden. Und meine Einschätzung derzeit ist, dass alle in der Politik in Deutschland, egal welche Farbe sie tragen, das wissen und beschlossen haben, nach der Bundestagswahl mal drüber zu sprechen. Und ich sage, wir haben nicht viel Zeit, weil der Taxameter in dieser Frage läuft in Millionengrößenordnung stündlich. Die zweite Frage, die wir bei der Energiepolitik jetzt brauchen, ist die Frage, wir müssen eine Klarheit haben über das, was Industrie für Strom bezahlt. Da geht es nicht um Privilegien, da geht es nicht um soziale Gerechtigkeit, obwohl die Debatte jeden Tag mehr in diese Richtung meandert. Wenn ich industrielle Produktion, Bilfinger arbeitet sehr stark für die Prozessindustrie in Deutschland, ich habe sozusagen mein Geschäft damit, dass wir diese Chemieanlagen warten. Wir warten die in der Bundesrepublik Deutschland, wir warten die aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also wenn Sie mich fragen, wenn die BASF beschließt, dass sie das in Deutschland wegen der Strompreise nicht mehr machen kann, sondern ihren Werk in Amerika, dann bedeutet das für meinen Aktionär gar nichts, aber für meinen deutschen Arbeitnehmer bedeutet das, dass ich den Job verloren habe. Und diese Frage hängt irgendwann an Cent oder Prozent von Stromgestehungskosten und an nichts anderem, weil an Arbeitskosten können wir in Deutschland nicht sparen. Wir haben die günstigsten Arbeitskosten, weil wir die effektivsten Produktionsbedingungen in der Welt haben. Und insofern ist das eine Frage, die sehr, sehr schnell, sehr hart kommt. Und wer dann sagt, es ist ungerecht, die Industrie zu privilegieren, weil es dann die Verbraucher bezahlen, werden es die arbeitslosen Verbraucher teurer bezahlen als die Beschäftigten. Und deshalb ist die Debatte, ist da eine soziale Schieflage, Industrie bekommt Strom subventioniert und Verbraucher bezahlt, eine unfaire Debatte. Ja, wir haben in Deutschland als Souverän beschlossen, wir wollen diese Energiewende. Und wenn wir die haben, müssen wir sie auf unsere privaten Einkünfte umlegen, weil anderes nicht zur Verfügung steht, sonst verlieren wir private Einkünfte. Und diese Realität müssen wir aussprechen und sie wird in Deutschland planmäßig unterdrückt. Und der dritte Punkt, wir müssen uns darüber klar werden, dass irgendjemand noch Kraftwerke bezahlen muss, sonst werden wir im Jahr 2020 eine Debatte haben, dass man nicht verantworten kann, Kernkraftwerke abzuschalten, obwohl seit 10 Jahren keiner mehr in Sicherheit geforscht hat, keiner mehr in Erneuerung investiert hat, weil alle beschlossen hatten, dass sie in 2 Jahren abgeschaltet werden. Und das muss schnell gehen, weil wer im Jahr 2014 ein Gasturbinenkraftwerk nicht beantragt, wird es 2020 nicht am Netz haben. Und zwar nicht, weil irgendeiner Industrie, da würden wir uns wieder schützen, nicht in der Lage ist, das zu machen, sondern weil Genehmigungsverfahren in Deutschland weiter bestehen werden, weil die Finanzierungen nicht geklärt sind und weil man so ein Ding halt auch wirklich erstmal bauen und in Betrieb nehmen muss. Das heißt, es ist 5 vor 12, aber kein Mensch wird im Augenblick eins bauen, weil die derzeitigen Finanzierungsregeln niemanden dazu in die Lage versetzen. Wenn Unternehmen, die ja hier in der Gegend ihren Hauptsitz haben, in dem letzten Jahr Gas- und Kohlekraftwerke gehabt haben, die immerhin 80 Stunden gelaufen sind und das Jahr trotz aller Bemühungen unverändert mehr als 8.000 davon hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den 80 Stunden die Refinanzierung der Gestehungskosten haben, gering. Und wenn Sie als Vorstand zu Ihrem Aktionär gehen und sagen, auf dieser Rechnungsbasis wollen Sie noch eins bauen, beginnen die Pensionsverhandlungen. Diese Frage funktioniert nicht. Und diese Fragen sind offenkundig und müssen beantwortet werden. Die haben nichts damit zu tun, ob wir in der Lage sind, eine Energiewende zu organisieren. Da sollten wir sehr entspannt bleiben. Uns sind viele tolle Dinge eingefallen. Wir haben viele tolle Ideen. Und man kann da vieles machen. Nur ein paar Randbedingungen müssen offen angesprochen werden. Und wenn wir das nicht tun, wird der Preis schnell steigen. Weil alle Beteiligten Vorsorgeinvestitionen machen. Der eine baut sich ein Ersatzkraftwerk, der andere kauft sich einen Generator. Der dritte investiert weiter in hochsubventionierte Veranstaltungen. Meine Leute nennen das Harvesting Subsidies. Ganz einfach sozusagen, die sagen, ja gut, wenn der Staat das bezahlt, ist doch völlig unverantwortlich, dass wir das nicht abräumen. Stell dir mal vor, 20 Jahre im Vorrat, wo sind unsere Dächer? Es gibt überhaupt keine sichere Einnahmequelle für irgendjemanden als das. Diese Fragen sind eine Gefahr. Meine Sorge ist, dass die Bürger diese Gefahr nicht vollständig sehen, weil sie denken, eine moralisch korrekte Grundentscheidung getroffen zu haben, und die Politiker sich zu lange scheuen, die Konsequenzen zu nennen, obwohl die für alle verkraftbar sind. Keine der Dinge, die ich genannt habe, ist unlösbar. Es kann ein neues EEG geben, es kann selbstverständlich eine Entscheidung über Kapazitätsmärkte, Quotenregelungen, es gibt tausende von Möglichkeiten geben, wie ich die Finanzierung der wenigen GUD-Kraftwerke, die ich im Süden Deutschlands dafür brauche, irgendwie vernünftig einpreise und entwickeln. Und man kann einfach bei der derzeitigen Einspeisevergütung für Industriestrom bleiben und muss sie nicht jeden Tag in Frage stellen. Das sind 3 überschaubar einfache Schritte, die möglich sind. Aber sie sind Gefahren. Zum zweiten Punkt. Ich glaube, dass wir eine Debatte darüber brauchen, dass Wohlstand nicht rechtfertigt, selbstgefällig zu werden. Und ich glaube, dass wir in Deutschland in dieser Gefahr sind. Nämlich in einer Gefahr, in der es noch gar nicht so viele Länder auf der Welt jemals historisch gab, in der eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung für sich selbst sagen kann, dass wenn sich nichts mehr ändert, ist alles in Ordnung. Mit der logischen Folge, dass jede Änderung mehr Risiko als Chance ist. Und ich glaube, dass wir uns in Deutschland im Augenblick nicht klar machen, dass wir mit unseren 80 Millionen, und vielleicht gibt es noch ein paar solidarische irgendwo auf der Welt, im Vergleich zu den restlichen 6 Milliarden plus X, die alle der Auffassung sind, dass im Zweifel jede Veränderung mehr eine Chance ist als ein Risiko, weil es auf jeden Fall besser werden muss und auf keinen Fall so bleiben darf, wie es ist, in eine Schieflage im Wettbewerb um Innovation kommen. Wenn Sie sehen, wie in Südkorea die großen Gärten auf den Hochhausdächern und die Frage, ob man vom einen zum anderen Golf spielen kann, diskutiert wird und wir nicht einmal einen Bahnhof genehmigt bekommen, dann sind die visionären Kräfte der beiden Bevölkerungen offensichtlich unterschiedlich geworden. Wenn Sie sehen, dass wir im Augenblick jede technologische Veränderung, die in diesem Lande diskutiert wird, erst einmal verbieten, um sie zu prüfen. Schiefergas ist kein Thema, das wirklich in Deutschland besonders spannend ist, weil niemand auch in Amerika Schiefergas unter Wohnbevölkerung hervorhebt und in Deutschland halt fast überall Wohnbevölkerung ist. Deshalb sind wir kein bevorzugtes Land, ob da was darunter liegt oder nicht. Aber dass wir versuchen schon zu verbieten, dass einer darüber nachdenkt, ob er es erforschen könnte, ist angesichts der Tatsache, dass andere Länder der Welt wie Amerika im Augenblick Chancen wahrnehmen daraus, die beachtlich sein werden, einfach nicht der Trend der Zeit. Und wir haben nicht den Trend der Zeit in der Energiepolitik im Augenblick. Wir sind aber vielleicht dort Frontläufer, wenn Innovation funktioniert. Das mag sein, dass wir, wenn wir mal sozusagen das was anders machen als alle anderen, dass das uns auch ein Stück weiterbringen kann, wenn wir erfolgreich sind. Ich will es gar nicht bestreiten. Nur, wenn wir das wollen, dann müssen wir die Mutigsten sein an anderen Stellen, um diese Innovation zu leben. Und der Mut hört ja schon dabei auf, dass wenn zur Energiewende von der Nordsee zum Süden vielleicht eine Stromtrasse gehören würde. Kein Wohngebiet mehr genehmigt wird. In meiner Heimatregion, meinem früheren Wahlkreis, sind in den letzten 10 Jahren alle von Gemeindeparlamenten mit Mehrheit oder einstimmig beschlossenen neuen Bebauungspläne durch jeweilige Volksabstimmungen gestoppt worden. Wir reden nicht über eine Technologie, wir reden über eine Einstellung, über die Frage, dass es nicht mehr spannend ist, etwas Neues zu machen, sondern gefährlich. Und dass derjenige, der was Neues machen will, schon sehr hohe Beweislast tragen muss, dass Neues nicht gefährlich ist, bevor man es hinnimmt. Das ist eine Form von negativer Neugierde, die man nicht erhalten kann, wenn man wirtschaftlich erfolgreich bleiben will. Und das trifft uns irgendwo alle. Das ist diese ein Stück Ich-Bezogenheit, die eine Folge des Wohlstands ist. Ist nicht irgendwo die da? Also die Protestierer in Stuttgart hatten vom Lebensalter mehr die Dimension in Erinnerung, dass sie die letzten 10 Jahre ihres aktiven Lebens nicht im Stau stehen wollten und nicht, dass sie in jugendlicher Ungeduld mal an einem Bauzaun protestieren wollten. Das sind bürgerliche Kreise im klassischen soziologischen Sprachgebrauch. Das geht durch Altersschichten hindurch. In dem parteipolitischen Leben meiner Zeit haben wir gelegentlich über die grün wählende Zahnarztfrau diskutiert, während der Zahnarzt weiter CDU-Wähler war. Das waren gehässige Modelle. Sie sind aber heute irrelevant geworden. Der Zahnarzt ist der gleichen Meinung. Und deshalb ist die Frage ist, sind wir in der Lage, im Kopf damit umzugehen? Und das Thema steht nicht auf der Tagesordnung der deutschen Diskussion. Sie finden dazu vergleichsweise wenig. Es treibt dieses Volk nicht um, dass wir nichts Neues so richtig gerne mögen. Und wenn Sie überlegen, dass eine Generation von Kindern nur das erlebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wettbewerbsfähigsten Forscher mit all den neugierigen Chinesen, Indern, Afrikanern, Brasilianern und Amerikanern werden, nun wirklich eine sehr spekulative These. Und das müssen wir schnell ändern. Auch das ist nicht so schrecklich kompliziert. Aber es ist nicht die Politiker. Das ist nicht, dass Angela Merkel eine Rede hält, macht Innovation. Nein, das ist eine Frage, dass wir individuell uns mit unseren Mitbürgern als bürgerschaftliche Gesellschaft mit der Frage beschäftigen, Moment, was machen wir da gerade eigentlich? Wenn alle anders rumfahren, dann kann es nicht sein, dass ein Kollektiv, das Volk der Welt sich zu Geisterfahrern entwickelt hat und wir Kurs halten. Sondern ist es möglicherweise umgekehrt. Und das ist im Wohlstand lange nicht bemerkbar, weil ich bleibe dabei. Die strukturellen Vorteile Deutschlands werden dazu führen, dass das einige Jahre fast nicht sichtbar ist. Unsere wirtschaftlichen Vorteile sind so groß, dass sie selbst mit allen Anstrengungen nur langfristig zerstörbar sind. Aber dann in dieser Frage irreversibel. Und wenn wir wissen wollen, was irreversibel ist, dann müssen Sie mal mit dem Flugzeug auf den Londoner City Airport fliegen, morgens aus dem Fenster rausgucken, wenn Sie die Themse entlang fliegen und riesige blattplanierte Flächen entlang der Themse sehen und an den Auslegern, die verrostet in der Themse stehen, noch den Verdacht haben, da wären mal hunderttausende Quadratmeter von Industrieanlagen gewesen, was richtig ist. Die sind erst stillgelegt worden, dann fremdbesetzt worden und dann vom Bagger renaturiert worden. Weil alle wussten, da kommt nie mehr einer rein. Aber das passiert zu einem Zeitpunkt, wo man den Hebel nicht umlegen kann. Und das ist die Verantwortung, die wir, denke ich, gemeinsam haben. Und noch einmal, ich sage das nicht sozusagen als eine politische Rede, weil ich glaube, dass das einer ins Parteiprogramm schreiben müsste. Jede Partei, die es in ihr Programm schreibt, wird nicht gewählt. Wir müssen in der Bürgerschaft eine Diskussion haben, dass wir Parteien wählen wollen, die das sagen. Lassen Sie mich eine Schlussbemerkung machen, weil ich mich davor irgendwie nicht drücken will, obwohl ich mit Politik nichts mehr zu tun habe. Wir diskutieren das alles in einem ganz schwierigen Europa. Wir diskutieren das alles in der Sorge der Menschen um ihr Geld, um den Wohlstand, in der Angst vor Inflation. Also mit sehr wichtigen Fragestellungen, die man alle ernst nehmen muss und die ich jetzt nicht im Detail behandelt habe. Wir diskutieren es aber zu selten und vielleicht, jedenfalls ich habe das Gefühl, gelingt auch zu leidenschaftslos in der Dimension, wo wir uns auf der Welt der Zukunft eigentlich sehen. Deshalb, ich rede jetzt nicht über EZB und Bundesbank und Targetziele und anderes. Wir haben eine Diskussion, es muss sich sicher ergeben, dass Sie danach fragen. Aber eins muss uns klar sein. Wir Europäer sind in dem Wettbewerb der großen Volkswirtschaften der Welt in Zukunft die kleinste Einheit, die man sehen kann. Wir Europäer. Alle anderen zusammenhängenden Wirtschaftsräume, wo immer sie auf der Welt sind, sind in Zahl größer. Sie sind in unterschiedlicher Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber sie werden uns irgendwann alle überholen. Weil wir hoffen müssen, dass ja das Pro-Kopf-Einkommen auf der Welt Schritt für Schritt sich unserem Einkommen annähert. Je schneller die Chinesen unser Pro-Kopf-Einkommen haben, umso mehr kaufen sie von uns. Und wenn sie kein Pro-Kopf-Einkommensteigerung mehr haben, werden sie das Kaufen bei uns beenden. Also die Räume werden sich entwickeln. Aber wir leben in einem systemischen Wettbewerb um das Richtige und Falsche. Und wir, die Europäer, wir haben 2000 Jahre Individualismus im Kreuz. Christlich-jüdisches Abendland, Aufklärung. Das ist ein Schatz, das ist ein Kapital. Es ist übrigens ein wirtschaftliches Kapital. Es bedeutet nämlich, dass wir mit Komplexität, mit Innovation anders umgehen. In asiatischen Unternehmen gilt deren Kultur, wie bei uns unsere. Und die ist nicht das Individualistische. Wenn ich mit chinesischen Kollegen darüber diskutiere, dann ist die Frage, warum der Einzelne wichtiger sein soll als die Gruppe, auch nach langer und intensiver Diskussion kaum aufklärbar. Weil man eben aus einer jahrtausendelangen Kultur der Auffassung ist, dass die Bestimmung des Individuums ist, der Gruppe zu dienen. Das hat Folgen für Teamarbeit, für Führung, für Bereitschaft, selbstständig zu denken, sich aus der Gruppe heraus nach vorne zu bewegen. All das, was uns auszeichnet wirtschaftlich. Aber auch, was uns dynamisch gemacht hat als eine Wirtschaftsordnung, hängt damit zusammen. Wir glauben, dass das so toll ist, dass das jeder so sehen muss. Die Mehrheit der Menschen hat einen anderen kulturellen Hintergrund. Wir haben etwas zu verteidigen. Für unseren Wohlstand. Ich finde sogar für den Rest der Welt, aber jedenfalls für uns. Das ist in Gefahr. Weil die, die uns anschauen und unseren Erfolg haben, haben einen Teil dieser Lösung kopiert. Wer sich erinnert, in früheren Zeiten war der Sozialist das arme Land, der Kapitalist das reiche Land, das war eine kluge Verteilung, es war alles in Ordnung. Damit waren Demokratien auch wirtschaftlich mit Wohlstand verbunden und gut legitimiert und Diktaturen waren vergleichsweise arm und sollten sich überlegen, wie lange sie das bleiben wollen. Das ist heute anders. Weil die nicht demokratischen Länder das ökonomische System der Kapitalallokation durch individualisierte Entscheidungen übernommen haben, ohne das Prinzip der Freiheit zu übernehmen. Das bedeutet, dass uns heute mehr Unternehmen chinesische Wettbewerber auf der Welt begegnen, die als Staatsunternehmen natürlich andere Regeln haben, unter denen sie Markteinsatz, Kapital, Markt kaufen, Risiko tragen, betrachten können als ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Die Mehrheit der Wirtschaftsräume sind von solchen Unternehmen geprägt und nicht von Unternehmen, wie wir sie oder wie die Vereinigten Staaten sie kennen. Das heißt, es wird in den nächsten Jahrzehnten einen Kampf um Regeln geben. Setzen wir Regeln durch, die wir durchaus noch haben, dass das illegitimer Wettbewerb ist? Oder gelten wir als Außenseiter, die geduldet werden? Wer die Frage Europas diskutiert, muss wissen, dass er eine Frage diskutiert, in der, wenn wir die Europäer nicht zu einem Bild nach außen in der Welt vereinen können, wir nicht mehr ausreichend gesehen werden. Und da können die Deutschen noch so stolz, da können die Deutschen noch so groß sein. Die 80 Millionen werden in anderthalb Mal Shanghai untergehen. Und wir sollten nicht verkennen, dass die Frage der Währung damit was zu tun hat. Wer sagt, ich bin für Europa, aber das bedeutet doch nicht den Euro, der sagt keinen falschen Satz. Aber ich habe gesagt, das ist ein Merkmal aus meiner politischen Erfahrung. Ich glaube dennoch, dass wir die Irreversibilität der europäischen Bewegung auf der Basis der Währung zu einer Frage, die man wieder auflösen kann, macht. Wird die Völker Europas motivieren, darüber nachzudenken, was man noch auflösen kann. Und in einer Zeit, in der die Spannungen zwischen Deutschland und dem Rest Europas aus den Gründen, die ich versucht habe darzulegen, so groß sind, wird das Interesse an Auflösen sich dann nicht auf die Währung begrenzen. Und der Einzige, der davon nicht profitieren kann, ist die Bundesrepublik Deutschland. Und ich bitte Sie einfach nur, mitzunehmen im Denken, dass wer auch immer, und da gibt es ja Leute, die bis zu Wahlen gehen wollen, wer auch immer über diese Frage öffentlich diskutiert, darf nicht vergessen, das ist keine nüchterne Fachfrage, das ist eine Frage, in der Emotionen von Völkern miteinander ringen und gegeneinander stehen. Und wir sind das Individualistischste, was es auf der Welt gibt als Europäer. Das ist unser großer Vorteil, aber das bedeutet auch, dass schon die Katalanen glauben, sie würden national ausreichend sein. Und Sie wissen, wie viele Jahrhunderte wir gebraucht haben, die Bayern zu bitten, im Deutschen Volksverbund dauerhaft sich wohlzufühlen. Das ist alles Individualismus. Das ist so, wie wir sind. Das ist unser Vorteil. Aber wenn wir das erlauben, in Krisenzeiten zum Prinzip zu machen, ist es auch die größte Gefahr, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das muss man ein Stück mit bedenken, wenn man einen Weg, der nun wirklich täglich schwer ist, wie die Bundeskanzlerin ihn geht, betrachtet und beobachtet, diese Dinge zusammenzuhalten, wo so viel daran gezerrt wird. Ich glaube, dass das alles gut gehen kann. Und ich bin mit dem Wechsel aus der einen Welt in die andere, wenn es diese großen Unterschiede denn so gibt, nicht pessimistischer geworden dabei. Ich stehe für ein Unternehmen, das in vielen Branchen ein Stück die Füße hat und in vielen Teilen der Welt. Wir Deutsche sind nicht nur geachtet, sondern wir haben große Stärken. Wir haben vor allen Dingen im Augenblick das Potenzial, durch eigene Entscheidungen zu definieren, ob wir diese Stärke behalten oder nicht. Das gilt für die meisten Völker um uns herum so nicht. Und wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Am Ende liegt das daran, weil es uns mal gelungen ist, diese Kraft zu behalten. Das können wir feiern, können wir uns auch bedanken, können wir uns im Augenblick sogar was verkaufen. Aber mich interessiert die Frage, was machen wir damit für unsere Kinder? Und dazu wollte ich ein paar Gedanken beitragen. Vielen herzlichen Dank.